über 1,5 Millionen US-Dollar. So hoch sind die durchschnittlichen Kosten nach einem Cyberangriff. Schützen Sie Ihr Unternehmen, bevor es zu spät ist. Sophos MDR bietet rund um die Uhr zuverlässigen, kosteneffizienten Schutz vor Cyberbedrohungen. Jetzt informieren unter sophos.de/mdr. Sophos schreibt man S-O-P-H-O-S.
Ich bin Daniel Retschitz-Ecker, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Gestiegene Mieten waren und sind ein dominierendes Thema in Österreich. Kaum ein Mieter hat in der Phase der extremen Teuerung keine Erhöhung einstecken müssen. Jeder hat da so seine ganz eigene Horrorgeschichte zu erzählen. Die Regierung hat sich jetzt aber offenbar auf Eingriffe geeinigt. Allen voran Vizekanzler Andreas Babler fordert Preiseingriffe am unregulierten privaten Mietmarkt. Wie diese aussehen könnten, was das bedeutet und ob das Wohnen nun endlich billiger wird oder nicht, darum geht's heute. Martin Potschögl, du leitest das Immobilienressort beim Standard und Andras Zsigetvári aus der Wirtschaftsredaktion des Standards ist ebenfalls hier. Wir wollen über die Mietpreisbremse sprechen. Martin, lange war das Thema einer Mietpreisbremse, die wirklich für alle Wohnverhältnisse gilt, vor allem bei wirtschaftsliberalen Kräften, wirklich fast schon verpönt, könnte man sagen. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, man hat sich jetzt in der Koalition auf etwas geeinigt. Worauf genau, was ist damit gemeint?
Im Regierungsprogramm steht, dass nächstes Jahr die gedeckelten Mieten nur um 1% steigen dürfen, also die von der Inflationsrate darf nur 1% angerechnet werden und 2027 sollen es dann nur 2% sein. Und im Regierungsprogramm steht auch explizit drinnen, dass das eben den Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes betrifft, das heißt Richtwert- und Kategoriemieten. Und auch die Mieten im gemeinnützigen Sektor. Da geht es dann um den sogenannten EVB, den Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag und die Mieten im ausfinanzierten Bereich. Diese Maßnahme, was ich jetzt gesagt habe, was im Regierungsprogramm steht, das ist relativ unumstritten unter den Regierungsparteien, weil es im Regierungsprogramm schon relativ klar dort hineingeschrieben wurde. Das meint dann auch der Kanzler Christian Stocker, wenn er sagt, dass die SPÖ da quasi grünes Licht von ihm dafür erhält. Knackpunkt ist dann aber, was Babler immer den Mietendeckel für alle nennt. In Wahrheit geht es da einfach nur um einen neuen Mietenindex, der eben gesetzlich eingeführt werden soll. Laut Regierungsprogramm soll das eben erst 2028 kommen. Babler will es aber nun, das hat er jetzt schon öfter gesagt und eben jetzt auch im Sommergespräch, schon auf nächstes Jahr vorziehen. Knackpunkt ist dabei eben, und da hört man eigentlich von der SPÖ relativ wenig dazu, dass diese Maßnahme im Regierungsprogramm in unmittelbarem Zusammenhang mit der Reparatur der Wertsicherungsklauseln genannt wird. Mangelhafte Wertsicherungsklauseln, die sollen dann eben rechtlich saniert werden. Da gibt es diese Geschichte, die wir kennen, die seit 3 Jahren läuft, wo Wertsicherungsklauseln vom OGH zuerst für ungültig erklärt wurden. Vor einigen Wochen gab es einen neuen Entscheid, der dann wieder alles umgedreht hat. Also da ist ein bisschen jetzt die Luft draußen, aber grundsätzlich wurde das im Regierungsprogramm vereinbart, dass diese beiden Punkte kombiniert werden, junktimiert quasi. Und eben der Mietenindex wäre ja eine relativ einfache Sache, grob betrachtet. Da braucht man nur eben diesen neuen Mietenindex mit den 3%, da komme ich dann später noch drauf, einführen. Aber bei den Wertsicherungsklauseln, da spießt es sich ziemlich. Und da gibt es unterschiedliche Vorstellungen zwischen den Regierungsparteien. Und aus meiner Sicht hat man es da auch ein bisschen verabsäumt, dass man das in den Regierungsverhandlungen schon sich im Detail anschaut und klärt.
Martin, lass uns vielleicht ganz kurz diesen Plan oder dieses Vorhaben oder diese Idee von Andreas Babler, dem Vizekanzler der SPÖ, konkretisieren, wie denn tatsächlich in diese Preise eingegriffen werden soll. Vielleicht anhand eines Beispiels und was nämlich auch wichtig ist, diese Wertsicherungsklausel, die du angesprochen hast, wie das quasi mit der Indexierung zusammenhängt.
Also Wertsicherungsklauseln sind quasi die Indexierung, da steht in den Mietverträgen drinnen, dass die Miete jedes Jahr um den Wert der Inflation, also die Inflationsrate, steigen darf. Da gibt es natürlich dann Unterschiede. Es gibt auch so Schwellenwerte, wo man sagt, das sind vor allem ältere Verträge. Da steht drinnen, dass wenn die Inflationsrate 5% übersteigt, dann dürfen die Mieten steigen. Bei den alten Kategoriemieten war das auch gesetzlich der Fall. Und mit dieser Wertsicherungsklausel wird quasi zwischen Mieter und Vermieter vereinbart, dass die Miete in der Höhe der Inflation mitsteigen darf. Und die Regelung, die neue Regelung, die jetzt Babler will, die auch im Regierungsprogramm steht, Die lautet folgendermaßen: Es soll einen quasi Deckel geben bei 3%. In Wahrheit ist es eine Abfederung. Bis zu einer Inflationsrate von 3% darf die volle Inflation an Mieterinnen und Mieter weitergegeben werden. Und jeder quasi Prozentpunkt, der diese 3% übersteigt, wird dann aufgeteilt. Also wenn zum Beispiel die Inflationsrate eines Jahres bei 4% liegt, werden 3% voll an den Mieter weitergegeben und vom übersteigenden 1% auf 4% wird dann nur mal die Hälfte genommen. Das heißt, bei einer Inflationsrate von 4% dürften die Mieten um 3,5% steigen, bei einer Inflationsrate von 5% sind es dann 4%.
Warum hat man sich auf dieses durchaus komplizierte Modell geeinigt? Gibt es da Begründung? Man hätte sie einfach bei 3% deckeln können. Mehr als 3% gibt es nicht für die Vermieter, könnte man sagen.
Man wollte eben nicht diesen absoluten Deckel, sondern man wollte quasi eine Abfederung machen, dass man dann quasi die Hälfte von diesem Schwellenwert aufteilt auf Mieter und Vermieter. In Wahrheit müssen dann die Vermieter quasi die Hälfte dieser Übersteigerung schlucken.
Martin, ganz kurz noch einmal zurück zu dem, wen es betrifft. Betrifft das jetzt tatsächlich wirklich alle Mietformen, die es so in Österreich gibt, also von privaten über Kategoriemieten, über Altbau etc., was halt alles quasi so an verschiedenen Kategorien auf dem Markt ist, das würde theoretisch, so die Idee des Vizekanzlers, wirklich alle treffen?
Im Regierungsprogramm steht klar, dass es für alle Wohnbereiche gelten soll, für den gesamten Wohnbereich, so steht es wörtlich drinnen. Das heißt, das wären tatsächlich dann alle. Hier gibt es allerdings dann auch einen kleinen Disput, weil eben die SPÖ jetzt auch will, das hat sie gestern erst wieder in einer Aussendung geschrieben, dass auch die Geschäftsraummieten da hineinfallen sollen. Und da sagt die ÖVP zum Beispiel klar Nein dazu.
Das heißt, es würde auch tatsächlich beispielsweise die Buchhandlung ums Eck betreffen, die könnte da ebenfalls davon profitieren.
Genau, aber das will eben die ÖVP nicht und auch die NEOS sind da sehr skeptisch.
Offensichtlich gibt es auch Kritik nämlich von gemeinnützigen Bauvereinigungen, die sollen da auch betroffen sein. Was ist da die Kritik? Was sehen Sie da nicht so gern?
Also die Gemeinnützigen, die sind ja schon seit letztem Jahr ziemlich erbost über die Regierung, schon über die alte Regierung. Die hat ja 2024 das dritte MILG beschlossen, das mietrechtliche Inflationslinderungsgesetz, wo es heuer eben auch schon das vierte MILG gab. Da sind die Gemeinnützigen schon letztes Jahr um viele Millionen Euro umgefallen, weil sie dann die Mieten in den ausfinanzierten Häusern, das sind vor allem die alten Häuser, die älter sind als 30, 35 Jahre, wo die Finanzierung nicht mehr gestemmt werden muss, die also quasi ausfinanziert sind. Die Mieten in diesen Häusern durften dann nicht so angehoben werden, wie es eigentlich die Inflationsrate vorgegeben hätte. Da haben den Gemeinnützigen letztes Jahr schon 160 Millionen Euro gefehlt, haben sie gesagt. Dieses Geld steht dann nicht mehr für Investitionen in die Häuser zur Verfügung. Das war ein großer Kritikpunkt. Die Gemeinnützigen haben dann auch versucht zu lobbyieren im Hintergrund, hat nicht viel geholfen. Jetzt im vierten MILG, das heuer im Frühjahr von der neuen Regierung beschlossen wurde, da sind sie auch wieder drinnen. Und Vizekanzler Babl hat vor dem Sommer auch schon gesagt, dass sie wahrscheinlich dann auch nächstes und übernächstes Jahr bei dieser Maßnahme mit dem 1% und 2%, die ich schon erwähnt habe, dass das auch für die Gemeinnützigen wieder gelten wird. Bei den Gemeinnützigen muss man auch dazu sagen, dass tatsächlich nur das billigste Segment betrifft, eben die ausfinanzierten Häuser, die als die billigsten Sozialwohnungen Österreichs gelten. Wohnungen mit Mieten von 4-5 Euro pro Quadratmeter. Und das verstehen eben viele nicht, warum gerade das billigste Segment hier auch wieder zum Handkuss kommt.
Also die Kritik an der Gießkanne auch in diesem Fall. Andras, du hast jetzt sehr lange zuhören müssen. Ich stelle dir jetzt auch mal eine Frage. Wir haben von diesen 3% schon gehört. 3% Inflation, dann würde theoretisch, so zumindest die Idee, diese Mietpreisbremse greifen. Ich meine, man kann es nicht zu 1000% prognostizieren, das haben wir gelernt in den letzten Jahren. Aber wenn ich mir die Zahlen so ansehe, von 3% Inflation gehen die wenigsten in den nächsten Jahren aus. Das heißt, eigentlich eine Schattendebatte, boxen wir da quasi mit uns selbst?
Das soll total konfrontativ sein, deswegen will ich jetzt dem Kollegen widersprechen, weil er es gesagt hat, aber er hat das ja so gut formuliert, dass mir da gar nichts übrig bleibt. Also zur Inflation im Ernst, die ist derzeit höher als 3%, die war jetzt im Juli auf 3,6%, das war also ein bisschen eine negative Überraschung vielleicht unter Anführungszeichen, so groß war die nicht, aber zumindest in der breiten Öffentlichkeit, dass es da wieder rauf geht, hat man nicht gerechnet. Aber zumindest jetzt sagen alle Wirtschaftsforscher, dass es wieder runtergeht. Also ein Teil dieses Effektes, dass die so stark raufgegangen ist, liegt daran, dass wir im vergangenen Jahr noch relativ viele Maßnahmen hatten, um die Energiepreise abzudämpfen. Ich will jetzt gar nicht eingehen, was das genau war, ist gleichgültig, aber die sind ausgelaufen Anfang des Jahres. Die Koalition hat sie auch nicht verlängert, weil sie sagt, wir haben kein Geld. Und das schafft natürlich den Effekt, dass damit die Preise im Vergleich zum vorigen Jahr automatisch etwas steigen. Und dieser Effekt läuft dann aber Anfang 2026 aus. Das heißt, damit kommt die Inflation automatisch etwas hinunter, so die jetzigen Prognosen. Also das WIFO erwartet zum Beispiel so 2,9% oder so an Inflation, also so um die 3% herum. Und das würde eben, wie Martin gerade ausgeführt hat, genau dafür sorgen, dass diese Bremse nicht schlagen wird. Jetzt auch, wie du richtig angemerkt hast, wir haben in den vergangenen Jahren natürlich gelernt, es kann immer etwas geben bei den Energiepreisen und. Aber ist jetzt eher unwahrscheinlich aus jetziger Sicht zumindest.
Gut, also Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Ich glaube, dieser Spruch hat noch nie so sehr gegolten wie derzeit alles, allen voran, auch wenn es um Wirtschaftsprognosen geht.
Aber das ist natürlich auch wichtig, vielleicht dazu zu sagen, dass auch deswegen so die Überaufregung, also da werden jetzt nicht mit Erhöhungen nehmen, wenn das unter der Inflation bleibt, werden die im Prinzip möglich. Also das ist jetzt nicht der große Armageddon für Hauseigentümer, der da kommt. Und natürlich, wenn die Inflation aber höher geht als Notfallmechanismus, dann müsste man sie nochmal ganz anders diskutieren, ob das nämlich nicht sehr wohl natürlich Sinn macht, so eine Bremse, nicht? Also in Österreich, wir reden ja nochmal drüber, aber Wohnkosten fließen ja mit ein in die Gesamtinflation, sind ein Teil und treibt natürlich dann den Gesamtindex hinauf, wenn die Wohnpreise sehr stark steigen, führt dann natürlich auch zu höheren Lohnabschlüssen und. Und dieses Preise durchrauschen lassen in allen Bereichen betrifft natürlich vor allem die Energie, ist ja ein großer Teil, woran wir jetzt wirtschaftlich kiefeln.
Das ist ja ein Argument auch von der SPÖ bzw. von Andreas Babler zu sagen, man will nicht quasi nur persönlich für die Menschen die Kosten nach unten treiben, die wir fürs Wohnen haben oder die sie erwarten könnten bei einer gestiegenen Inflation, sondern auch tatsächlich eben etwas gegen eine mögliche Inflation unternehmen. Rückwirkend kommt da ja nichts, aber kann es tatsächlich inflationsdämpfend wirken?
Also das ist vielleicht ein kleiner Disclaimer. Es kommt ja dann oft von Ökonomen das Argument, das löst das Problem nicht. Und immer wenn Sie
geschätzt... Ja, was ist das? Das gibt es ja wahrscheinlich nie.
Naja, es gibt, ich würde es umgekehrt sagen, das Problem gibt es natürlich schon. Inflation, Armut, was auch immer. Aber es gibt im Leben
die eine Lösung,
die eine nicht. Maßnahme, die das löst. Ja, also immer wenn das jemand sagt, ist das eher ein Scheinargument. So, that said, ist es natürlich so, und das ist der Punkt, nicht dieser Inflation, was bildet die ab? Die bildet so einen fiktiven Warenkorb ab oder etwas, wo man glaubt, dass das die Leute in etwa konsumieren und Geld ausgeben. Das ist natürlich alles ein bisschen willkürlich, aber auf das hat man sich geeinigt. Und da sind ja hunderte Produkte drinnen. Das heißt, jedes Produkt hat eigentlich ein relativ, sagen wir mal, geringes Gewicht. Ja, lass mal Energie weg, das ist vielleicht ein wirklich größerer Bereich, also Energie. Und dann kommt das Problem dazu, dass natürlich viele Leute wohnen in Miete und andere in Eigentum und dann soll dieser Warenkorb irgendwie über alle hinweg das abbilden, was die Menschen ausgeben. Und das tut er damit natürlich überhaupt nicht. Also zum Beispiel Mieten haben im Warenkorb ein Gewicht von etwas mehr als 5%. Also laut dieser Definition geben wir pro Monat 5% für Mieten aus. Und das ist natürlich jetzt für jeden, da werden jetzt viele lachen, nicht für die meisten, allermeisten Menschen. Es gibt schon Gemeindewohnungen, alte, wo das vielleicht sehr, sehr günstig sind. Aber für die meisten Menschen ist 5% ja einfach lächerlich. Da geht es um 20-30%. Oder ist einfach die Miete, wenn man jetzt einer der größten Ausgabenposten, muss man schon dazu rechnen, dass es dann Energie gibt und Brutto-Netto-Miete, aber Miete ist trotzdem natürlich ein sehr, sehr wesentlicher Punkt zu den Einkommen. Sprich, sogar wenn man da jetzt eingreift bei den Netto-Mieten und nur um die geht, es geht jetzt nicht um Betriebskosten, es geht nicht um Energie, hat das natürlich, wenn dann, nur einen kleinen Faktor und eben auch nur, wenn die Preise über 3% steigen. Also zum Beispiel wurde ja schon erwähnt, es gibt in bestimmten Bereichen ja schon eine Mietpreisbremse für bestimmte, wo die Richtwerte gelten. Da glauben zum Beispiel Ökonomen, dass es jetzt so die Inflation um 0,1 Prozentpunkte gedämpft hat. Also jetzt haben wir 3,6% Inflation, da hätten wir vielleicht 3,7. Vielleicht in dieser Größenordnung wäre es dann auch am freien Markt. Also es geht um sehr, sehr wenig, aber es ist ein kleiner Baustein und natürlich in der Praxis für viele Leute ein wahnsinnig wichtiger Ausgabeposten.
Jetzt würde mich ganz kurz interessieren, wie diese 5% zustande kommen. 5% der Ausgaben laut diesem Warenkorb, wie du ihn genannt hast, sollen für Mieten draufgehen oder fürs Wohnen?
Für Mieten, also nur für Mieten, genau. Dann kommt noch Energie dazu, dann kommen noch Gebühren dazu, wir kennen auch Müllgebühr und so weiter. Das sind natürlich schon etwas mehr, aber es sind trotzdem
das insgesamt... Das klingt ja noch sehr wenig eigentlich, 5%.
Ja, das ist sehr wenig, aber das ist genau der Punkt.
Also wenn ich mir meine Mietrechnung anschaue, ist das deutlich mehr als 5%.
Ja, darum sage ich ja, dass das niemand... Aber es bildet halt eben ab, die Ausgabe eines durchschnittlichen Österreichers ab. Und die Hälfte der Österreicher, weiß nicht, korrigiere mich, oder, wohnt zur Miete circa, oder? Und die andere Hälfte hat Eigentum, die hat überhaupt keine Mietausgaben.
Die sind damit reingerechnet, und natürlich. Das macht die Sache logischer. Das heißt, alle, die quasi Eigentumswohnungen oder Häuser haben, sind damit drin, deswegen dämpft es.
Genau, deswegen dämpft es und kommt so ein unrealistischer Wert zustande, der natürlich trotzdem fern jeder Realität ist. Ja.
Martin, jetzt haben wir kurz darüber geredet, was es mit der Inflation zu tun hat und wie dämpfend es wirken könnte. Was mich auch interessieren würde, ist, wie wichtig diese Maßnahme denn für Andreas Babler selbst eigentlich ist, also jetzt rein politisch gesprochen. Wir wissen, Andreas Babler als ehemaliger roter Parteirebell, als jemand, der für den berühmten kleinen Mann gerne etwas unternehmen würde, geht ihm das auf?
Ja, Andreas Babler hat schon oft klargemacht, dass er derjenige sein will, der die Mieten senken will. Als solcher will er als Wohnminister vor allem wahrgenommen werden, offenbar. Es geht nicht ganz auf. Es gibt dann natürlich noch viele andere Dinge, wo man ansetzen könnte. stehen auch einige davon im Regierungsprogramm, Bodenpolitik zum Beispiel. Das hat ihn bisher weniger interessiert. Man müsste grundsätzlich mal ansetzen beim ganzen Richtwertsystem, das in die Jahre gekommen ist, das eigentlich nicht mehr wirklich zu gebrauchen ist. Steht auch im Regierungsprogramm, davon hat man bisher jetzt von ihm zum Beispiel wenig gehört. Babler hat außerdem eine etwas eigenartige Rolle in der Regierung. Er ist zwar der Wohnminister, sein Ministerium heißt auch zuallererst Wohnen, aber er hat eigentlich jetzt wenige Kompetenzen in seinem Ministerium selbst. Er hat die Koordination über das Thema Wohnen. So steht es im, glaube ich, Bundesministeriengesetz. Und die Abteilung Wohnpolitik in seinem Ministerium wird gerade erst aufgebaut. Also es steht zu hoffen, dass da noch viel mehr kommt, Themen, die ich schon angesprochen habe. Aber wenn er sich nur darauf beschränkt, die Mieten senken zu wollen, dann wird er wohl kein guter Wohnminister werden.
Es gibt auch sehr viele Experten, die sagen, dass Mietpreisbremsen generell ein eher falsches Mittel seien und mehr schaden als nutzen würden. Was ist da die Einschätzung?
Na, die Einschätzung ist natürlich unter Ökonomen immer solche Preiseingriffe unter dem ökonomischen Mainstream, sage ich jetzt, auch wenn danach vielleicht das Telefon klingelt mit Beschwerden, ist das natürlich ein bisschen ein Teufelszeug. Das haben wir jetzt auch gesehen, zieht sich zum Beispiel auch durch diese Inflationskrise jetzt nicht. Auch am Energiemarkt hat man gesagt, nein, nicht eingreifen, jetzt am Wohnmarkt, na, lieber nicht eingreifen. Warum oder was ist die Erklärung? Das ist natürlich, dass von Preisen ein Signal ausgeht, nicht? Und wenn Preise steigen, dann herrscht irgendeiner Form eine Knappheit vor, sei es, weil das Angebot knapp ist oder weil die Nachfrage so groß ist. Und in der Theorie signalisiert dann hohe Preise, dass da etwas zu tun ist, da ist etwas, dann Geld zu holen, da kann ich investieren und dann beginnen jetzt zum Beispiel Investoren oder Unternehmen oder Vermieter zu investieren und bauen zum Beispiel neue Wohnungen, weil sie sagen, ah, da verdiene ich gutes Geld und habe dann natürlich ein größeres Angebot und das wird dann wieder die Preise sozusagen runterbringen. Das ist die Theorie und der staatliche Eingriff, der diese Preise dämpft, der zerstört damit eigentlich dieses Signal. Also was würde zum Beispiel passieren? Investoren sehen, okay, ich kann da jetzt nichts mehr verdienen und investieren nicht. Und das Argument halte ich zum Beispiel in dem Bereich, wo schon es um zum Beispiel sehr alte Wohnungen geht, um den Altbestand, also um diesen regulierten Wohnungsmarkt zum Beispiel. Das ist natürlich eigentlich, betrifft nicht den Bau, diese Wohnungen sind ja schon gebaut, da kann man über Investitionen diskutieren. Ja. Was jetzt die Neuwohnungen betrifft, ist das natürlich im Prinzip nicht von der Hand zu weisen. Wenn ich jetzt ein Wohnhaus baue und ich weiß, ich kann dann die Mieten sofort nicht nur um die Inflation erhöhen und investiere vielleicht, keine Ahnung, 10 Millionen Euro, was auch immer, und habe einen Plan, einen Business Case, wo ich sage, okay, das zahlt sich so und so für mich aus und ich kann die Inflation einfach rausrechnen, weil ich weiß, ich kann meine Mieten immer erhöhen, entsprechend der Inflation, ich muss mit der nicht als Risiko kalkulieren, dann verändert das natürlich diese Rechnung. Ich glaube, das wäre für mich auch eine interessante Frage, ob man vielleicht zum Beispiel für Gebäude, die noch nicht abgeschrieben worden sind, wo noch ein Unternehmen dieses Gebäude nicht wieder zurückverdient hat, nicht, ob man die zum Beispiel ausnimmt, ne? Weil dann würde man sagen, okay, solange ich mein Investment noch draußen habe, solange ich das nicht reinverdient habe, gilt diese Bremse vielleicht gar nicht. Das wäre zum Beispiel für mich eine logische Ausnahme noch. Aber das ist die Angst eben oder das Argument der Ökonomen. Jetzt muss man sagen, in der Theorie ist das, glaube ich, nicht belegbar, dass immer mehr Angebot einfach de facto sofort zu niedrigeren Preisen führt. Das kann unterschiedliche Gründe haben, wie jetzt in der Theorie gesprochen zum Beispiel, es ist trotzdem günstiger, ich halte meine Wohnung leer und setze auf die Wertsteigerungen oder ich verkaufe sie und baue zum Beispiel nur Eigentumswohnungen, als ich vermiete sie. Kann unterschiedliche Gründe haben, warum das so ist, kann Spekulation sein, kann sein, es ist mir zu mühsam, das zu vermieten, aber es ist zum Beispiel ein Faktor. Wir haben in Österreich gesehen, es gab, jetzt korrigiere mich, aber es gab zwischen 2011 und so 2020, 2021 schon einen ziemlichen Bauboom, also zumindest laut Statistik Austria, die Zahl der genehmigten Wohnungen ist wahnsinnig in die Höhe geschossen im Vergleich zu den Vorperioden, war ja auch der Grund, warum es dem Bau so wahnsinnig gut gegangen ist, aber die Mieten sind in dieser Zeit auch bis 2020, eigentlich bis zur Inflationskrise, deutlich stärker gestiegen als die Inflation insgesamt. Also es wurde wahnsinnig viel gebaut und die Preise sind trotzdem davon gezogen. Jetzt würden Ökonomen sagen, ja, aber wir haben Zuzug gehabt und es gab mehr Nachfrage nach Wohnraum. Ändert, glaube ich, am Punkt nichts, dass hohe Bautätigkeit einfach per se nicht dazu führen muss, dass die Preise sinken. Also das Argument ist für mich an dieser Stelle widersprüchlich, dass ich in Preise eingreife und damit höhere Preise erzeuge. Das kann sein, das, glaube ich, muss aber nicht sein. Da muss ich mir jeden Markt sehr einzeln und relativ genau anschauen. Aber das ist sozusagen das ökonomische Argument, dass man sagt, das sorgt dann langfristig eben für noch mehr Knappheit, weil weniger Wohnungen gebaut werden und damit steigen die Preise erst recht und damit löse ich das Grundproblem nicht. Das kann man nicht so von der Hand weisen und sagen, das ist Quatsch, neoliberaler Unsinn, so würde ich gar nicht argumentieren, aber es ist mal sehr dogmatisch. Ich muss es mir dann genau anschauen, was trifft und was für möglicherweise Lösungsmöglichkeiten ich habe, wenn das der Fall sein soll. Ich hoffe, das war verständlich.
Stichwort Lösungsmöglichkeiten, da möchte ich auch was anfügen. Die Wertsicherung der Mieten, wir in Österreich kennen das eigentlich nur so, dass sich eben die Indexierung der Mieten an der Inflationsrate orientiert. Meistens wird sie 1:1 weitergegeben. Nicht immer, es gab in den letzten 20 Jahren schon öfters sogenannte MILGs, eben diese mietrechtlichen Inflationslinderungsgesetze, wo dann 2008 zum Beispiel, 2016 und jetzt eben auch zweimal wurde da per Gesetz eingegriffen, dass nicht die ganze Inflation weitergegeben wird. Aber die Wertsicherung der Mieten wird in anderen Ländern durchaus anders gehandhabt. In Deutschland zum Beispiel ist die Indexmiete nur bei sehr wenigen Mietverträgen drinnen. In Deutschland ist das gesamte System natürlich ein bisschen anders. Da gibt es die ortsübliche Vergleichsmiete bis zu der die Vermieter die Miete anheben dürfen. Aber Indexmieten, also eine richtige Wertsicherungsklausel im Mietvertrag, haben in Deutschland zum Beispiel nur 15-20% der Mieterinnen und Mieter. In Schweden ist es dann wieder anders. Da wird die Mietsteigerung jedes Jahr zwischen Vermieterverbänden und Mieterverbänden ausverhandelt, wie Kollektivvertragsverhandlungen zum Beispiel. Funktioniert auch recht gut. Und in Österreich zu dieser Wertsicherungsgeschichte gibt es seit ein, zwei Jahren ja eine große Debatte. Seit dieses OGH-Urteil kam, dass diese Wertsicherungsklauseln in diesen Verbandsklagen für ungültig erklärte. Vor dem Sommer hat die Vereinigung Österreichischer Projektentwickler einen Vorschlag gemacht, dass man einen neuen Index einführt, der sich zu, glaube ich, 70% vom VPI, also vom Verbraucherpreisindex, und zu 30% vom Baukostenindex speist. Da hätte man dann quasi einen Index, wo dann auch ein bisschen die Steigerung der Baukosten drinnen ist. Das wäre durchaus vermieterfreundlich, weil dann eben auch für ältere Gebäude, wie du gesagt hast, Andrasch, wenn man ältere Gebäude dann eben nach einer gewissen Zeit sanieren will oder muss, dann hätte man quasi auch die Steigerung der Baukosten drinnen. Dieser Vorschlag wird aber wahrscheinlich keine Chance auf Verwirklichung haben, da ist einfach die SPÖ dagegen.
Weil jetzt schon Deutschland angesprochen worden ist, das würde mich noch interessieren, ob das vergleichbar ist, beziehungsweise ob sich dieser Vergleich aufdrängt, nämlich was möglicherweise die Mietpreisbremse betrifft. Das war ein Riesenthema in Berlin allen voran, also in der Hauptstadt. Da ist immer wieder darüber diskutiert worden, diese Mietpreisbremse, die hat mehr Schaden angerichtet, als sie genützt hat, heißt es da von der einen Seite. Ja, sie war durchaus eine gute Idee. Wie schaut es denn da aus mit Beispielen aus anderen Ländern, wo man so in den Markt eingegriffen hat? Positiv wie auch negativ. Was können wir daraus lernen?
Es ist vergleichbar im Sinne von, dass es Eingriffe gibt, dass das jetzt keine Hokuspokus oder keine Erfindung auch der SPÖ ist. Es gibt es eben in Deutschland, gibt es auch in Irland, es gibt es inzwischen in Spanien, in Frankreich, es gibt eine Reihe von Mietpreisbremsen und wir haben dort mit einem sehr guten Experten geredet, der sehr viele solche Studien gemacht hat. Der hat ein bisschen beschrieben, dass das deutsche Modell auch ein bisschen Schule macht. Es ist eben anders, weil eben wie schon erwähnt von Martin, da geht es um, da ist nicht die Inflation jetzt der Richtwert, sondern da ist es sozusagen, wie stark steigen die Mieten rundherum. Und wenn es eine Gegend ist, wo die Mieten sehr stark steigen, es gibt unterschiedliche Faktoren oder sehr viel Zuzug ist, dann können die Länder diesen Anstieg begrenzen und abdämpfen, diesen Preisanstieg. Also es ist nicht so ein Automatismus mit der Inflation. Und es gibt eben noch eine Einschränkung in Deutschland, dass dort Erstbezug ausgenommen ist. Also das, was ich vorher gesagt habe, dass man auch schauen muss, wie weit sich Investitionen in den Wohnbau da nicht zu sehr drunter leiden. Das ist in Deutschland ein bisschen anders. Da ist eben der Erstbezug, also sind bestimmte Wohnungen, die sehr in den vergangenen Jahren errichtet worden sind, ausgenommen. Ich glaube, über sowas müsste man auch in Österreich diskutieren. So, that's it. Was sind die Erfahrungen? Also da gibt es natürlich unterschiedliche Studien, so zwei Ökonomen, drei Meinungen, aber was man vielleicht verdichten kann ist, einerseits, ja, diese Preisbremse, da gab es am Anfang auch Zweifel, ob die überhaupt die Preise dämpft. Da gab es auch ein paar Studien, die gesagt haben, nein, tut es eigentlich gar nicht. Und dann haben wir eine sehr interessante und differenzierte Untersuchung eben vom DEW gefunden in Berlin, einem Forschungsinstitut, die da gezeigt haben, nein, das dämpft schon die Preise. Und das IFO kommt dann zum Beispiel für Berlin zum selben Schluss und dämpft aber nicht überall. Also es sind vor allem innerstädtische Lagen, wo es einen sehr starken Preisanstieg gegeben hat, wo es wirkt, denn zum Beispiel auch am Rande der Städte, wo dieser Anstieg nicht so stark war, da kann diese Preisbremse gar nicht greifen mechanisch, weil eben die Preise nicht so stark gestiegen sind. Also die müssen vorher wirklich kräftig steigen, damit die in der Ausgestaltung überhaupt greift. Und wenn die Preise in bestimmten Regionen nicht so stark steigen, dann nun greift sie nicht. Das ist das eine. Also wenn jetzt die Preise um 2-4% steigen, dann wird sie gar nicht wirken. Die müssen schon wirklich Jahre vorher um die 4% pro Jahr gestiegen sein, damit sie überhaupt greift, also dass da wirklich was zusammenkommt. Das ist das eine, was da festgestellt ist. Also sie dämpft die Preise und dämpft sie sogar relativ kräftig, wie da zum Beispiel das DEW festgestellt wurde. Und dann das zweite ist, für Deutschland habe ich das nicht gefunden, aber es gibt eben so Meta-Analysen, die solche Preisbremsen über verschiedene Länder hinweg untersuchen und die finden da schon den Effekt, dass die Bautätigkeit, also die Investitionen etwas abnehmen. Das finden alle Studien fast eigentlich, dass es schon auch einen Knicks hat, in dem Sinn, dass tatsächlich weniger gebaut wird.
Wenn ich da kurz einhaken darf, nur zur Erklärung, weil du vom Neubau in Deutschland geredet hast. In Österreich ist es so, dass der Neubau komplett frei vermietet werden kann. Also eigentlich alles, was nach dem Krieg geschaffen wurde, unterliegt keinem Mietrechtsregime in Österreich. Nur dem Teilanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes, die Miete kann frei vereinbart werden.
Martin, vielleicht abschließend, gehen wir ganz kurz auf die Metaebene noch. Wie sehr dominiert denn das Thema Wohnen? Und ich rede jetzt gar nicht von den tatsächlichen Preisen, sondern auch von den gefühlten Realitäten. Wie sehr dominiert denn dieses Thema aktuelle Generationen auch im Verhältnis zur Generation davor? Ich kann mich erinnern, wenn ich mit beispielsweise Großeltern etc. spreche oder gesprochen habe, wenn man denen erzählt, was man heutzutage beispielsweise in Wien für Miete zahlt, die fallen aus allen Wolken. Natürlich, da sind Gewohnheiten dabei aus der Vergangenheit, auch Inflationen, die vielleicht mal ausgeblendet werden trotzdem.
Na gut, die fallen auch aus allen Wolken, wenn du erzählst, dass du für ein Pommes im Freibad
zahlst. Ja, natürlich. Das kommt dazu, aber trotzdem, ich glaube auch dieses Verhältnis zum tatsächlichen Einkommen, wie viel Prozent tatsächlich für das Mieten ausgegeben wird, das ist ja durchaus schon anders. Wie wichtig ist es denn auch für ein soziales Gefüge hier tatsächlich einzugreifen?
Also das ist tatsächlich so, dass man natürlich heutige Preise nicht mehr mit Preisen von vor 30 Jahren vergleichen darf. Nicht nur, dass wir jetzt 10 Euro haben, darf nichts mehr in Schilling zurückrechnen.
Man darf schon, es macht nur wenig Sinn.
Ja, genau. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Qualität eine andere ist. Vor 30 Jahren gab es in Wien noch wahrscheinlich 20% oder vielleicht sogar 30% Wohnungen, die nur Kategorie D waren, wo noch das Klo im Gang war. Da hat sich sehr, sehr vieles verändert in dieser Zeit. Heute werden 97% der Wohnungen oder ich glaube 97% des Gesamtbestands des Wiener Markts, wenn ich das im Kopf habe, ist heute Kategorie A. Das heißt, beste Kategorie, keine Klos mehr im Gang, fließendes Wasser natürlich, ja, Dusche. Und heutiger Standard, also Parkettboden oft und auf den heutigen Standard einfach gebracht. Und noch dazu hat die Wohnfläche pro Person, wenn man sich das anschaut bei der Statistik Austria, die Wohnfläche pro Person in Österreich hat extrem zugenommen in den letzten 30 Jahren. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass es heute sehr viele Single-Haushalte gibt, viel mehr als damals. Singles haben ein bisschen mehr Wohnfläche pro Person als Familien. Das, was du aber vorher noch angesprochen hast, die Statistik. Wir haben vorher schon gesprochen über diese berühmten 5%, die sich im Warenkorb befinden, die fürs Wohnen oder für die Mieten gelten. Das ist insofern ein bisschen zu relativieren, als es gibt Statistiken zur Wohnkostenbelastung, die auch von der Statistik Austria und auch europaweit erhoben werden. Da liegt Österreich schon sehr gut. Also wir sind in diesen Statistiken bei maximal 20% Wohnkostenbelastung. Das heißt, maximal 20% im Durchschnitt des Haushaltseinkommens wird fürs Wohnen ausgegeben. Da sind natürlich auch wieder Eigentümerinnen und Eigentümer drinnen, also was die ausgeben und auch was die Mieter ausgeben, das ist dann zusammengerechnet und diese 20% sind dann so ein Durchschnitt, der herauskommt. Das sind andere westeuropäische Länder wesentlich höher als Österreich. Also Deutschland liegt, glaube ich, bei 25% oder 26%. Es gibt auch Länder mit über 30%.
Das ist auch Gemeindewohnungen wahrscheinlich auch drin, nicht? Der Stadt Wien zum Beispiel, Gemeindewohnungen.
Der große Anteil,
da ist alles drin,
den es in Österreich gibt.
Da ist alles drin. Anfügen muss man hier noch, dass es zwar so ist, dass diese Wohnkostenbelastung über die Jahre stets gleich bleibt. Also da hat sich nicht Wesentliches geändert im letzten Jahrzehnt. Wenn man sich die Statistik aber genau anschaut, dann merkt man, dass die Schere zwischen Eigentümern und Mietern leicht aufgeht. Also Eigentümer und Eigentümerinnen geben im Laufe der Zeit leicht weniger aus fürs Wohnen und bei Mieterinnen und Mietern steigt aber dieser Anteil.
Ich wollte noch eine Sache oder zwei Sachen anfügen zu dem Gesamtbild. Ein Satz und ein Satz noch zu den negativen Effekten. Also das eine, was wir vorher schon diskutiert haben, war dieses Angebot und Nachfrage und wird weniger gebaut. Ein Punkt, den ich noch interessant fand, der bei den Gesprächen gestern rausgekommen ist, ist, dass natürlich da auch bestimmte Begleitmaßnahmen, denke ich mir zumindest, brauchen wird nicht. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel begrenze, wie stark ich die Mieten anhebe und das vielleicht beginnt irgendwann wirklich zu wirken, dann wäre natürlich schon die Frage, ob zum Beispiel befristete Mietverträge, aber das weiß der Martin sich auch besser, ob die dann nicht plötzlich florieren, wenn man sagt, okay, ich kann die Miete jetzt nicht anheben.
Tun Sie das nicht ohnehin schon?
Befristete Mietverträge florieren.
Florieren, genau. Aber sagen noch mehr, weil ich sage, okay, ich hau dich raus, weil ich kann dann jetzt nicht mehr erhöhen, aber wenn ich dich rausschmeiße und dann vielleicht einen neuen Vertrag mit dir mache, dann kann ich erhöhen oder dann nehme ich irgendwie einen anderen rein. Also das war so ein Negativpunkt. Weiß nicht, ob das.
Hier greift die Regierung ja jetzt ja auch ein. Es wird die Mindestbefristungsdauer von 3 auf 5 Jahre erhöht. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, aber immerhin ist es eine Verbesserung gegenüber jetzt. Aber natürlich sind die befristeten Mietverträge ein Faktor, in Deutschland gibt es die auch kaum. Dafür darf man in Deutschland eben die Miete auch unterjährig anheben. Und natürlich ist es so, dass immer wenn ein befristeter Mietvertrag ausläuft, kann die Miete zwischen Mieter und Vermieter neu verhandelt werden.
Was ja auch der Grund ist, warum sie so beliebt sind unter anderem, oder?
Genau, weil sie im freifinanzierten Neubau ja den Vermieter auch nichts kosten. Mhm. Im Altbau gibt es den Befristungsabschlag, den man dann abziehen muss.
Jetzt haben wir dich unterbrochen, Andras, du wolltest noch einen zweiten
Punkt anführen. Genau, das war ja super, weil da lerne ich auch was dazu. Und der zweite Punkt dann aus diesem Gesamtkonzept ist, dass ich glaube, dass ein Fehler, aber die Diskussion wird ja in Österreich dann immer geführt über Inflation und was kostet uns das alles. Und was das ein bisschen unterschlägt in der Debatte ist, wir rechnen uns da auch ein bisschen ärmer, auch die Haushalte oder die Menschen. Denn was ja passiert ist, die Inflation ist natürlich wahnsinnig gestiegen, aber es war ja eigentlich dann ganz gute Zeit, muss man sagen, denn die Lohnabschlüsse haben ja nachgezogen. Da sind ja die Löhne gestiegen. Die Regierung hat auch wahnsinnig viel Geld ausgegeben, um diese hohen Kosten abzufedern. Aber die Gewerkschaften haben ja recht üppige Lohnabschlüsse ausverhandelt, in allen Bereichen eigentlich. Das heißt, alle Untersuchungen, die es gibt, sagen, wir haben jetzt nicht weniger Geld als vor dieser Krise. Wir haben sogar ein bisschen mehr jetzt minimal. Also wir haben circa gleich viel. Aber wir haben eigentlich eine große Inflationskrise gehabt und sind da nicht ärmer geworden, obwohl es wirtschaftlich eigentlich Probleme gibt, weil Energie teurer geworden ist, weil uns bestimmte Märkte wegbrechen, muss es rechts ausführen. Aber sagen wir, mein Punkt ist, wir haben diese Einkommen eigentlich kompensiert und sind da immer, wie das in Österreich halt die Automatik ist, mit der Inflation nachgerückt. Ja, wenn die Inflation gestiegen ist, sind die Löhne angezogen. Und das ist natürlich jetzt auch eine Herausforderung für viele Unternehmen gar nicht. Das wird dann auch immer so getan, die Lohnkosten steigen, um Gottes Willen, für einen Bäcker ums Eck. Dem ist das völlig wurscht, der macht einfach sein Croissant teurer. Für Unternehmen, die nicht im internationalen Wettbewerb stehen, ist das nicht der große Faktor. Aber für die Industrie ist das natürlich ein Punkt. Und deswegen ist diese höhere Inflation und diese Differenz, die wir da zum Teil aufgebaut haben zu den anderen Euro-Ländern, schon ein Problem. Und deswegen ist es an sich, das sage ich jetzt einmal, dass die Regierung überlegt, okay, wo können wir was tun oder wo können wir vielleicht verhindern, dass sie wieder so explosionsartig steigt. In diesem Gesamtgefüge natürlich im Prinzip mal keine schlechten Gedanken, auch wenn man dann über jede einzelne Maßnahme wahrscheinlich diskutieren muss. Und zwar gar nicht, weil jetzt die Kosten uns so sehr belasten, sondern weil wir da auch inzwischen ein Wettbewerb- und Wirtschaftsstandortproblem haben, weil die Teuerung bei uns so viel stärker gestiegen ist als anderswo.
Ich glaube, wir werden jeden einzelnen Punkt ausführlich diskutieren, hier im Podcast, aber natürlich auch im Standard und auf der Standard.at. Lieber Andras, lieber Martin, vielen Dank für eure Zeit heute.
Danke, ciao.
Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon einmal gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die erneuten Atomgespräche zwischen Teheran und den europäischen Vertretern in Genf enden ohne Durchbruch. Beide Parteien hätten nur ihre Standpunkte erörtert. Ohne Lösungen fürchtet man eine Eskalation im Streit um das iranische Atomprogramm. Zweitens, in den kommenden Tagen will die FPÖ entscheiden, wie es mit ihren geplanten Untersuchungsausschüssen weitergehen soll. Eigentlich hätte ja in einem Untersuchungsausschuss das Vorgehen des Innenministeriums in der Causa Pilnacek und die Pandemie-Maßnahmen gemeinsam untersucht werden sollen. Der Verfassungsgerichtshof hat dem allerdings einen Riegel vorgeschoben. Nun will man sich beide Punkte getrennt voneinander ansehen. Und drittens, die Ukraine lässt Männer bis 22 jetzt ausreisen. Zu Beginn des Krieges hat der Präsident Volodymyr Zelensky ja das Kriegsrecht ausgerufen. Trotzdem sind Tausende geflüchtet, um dem Frontdienst zu entgehen. Jetzt lockert man die Maßnahmen, auch wohl deswegen, weil viele Geflüchtete den Kontakt zu ihrer alten Heimat nicht verlieren sollen. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen dann wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge gerne schicken, podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitz-Ecker, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Über 1,5 Millionen US-Dollar. So hoch sind die durchschnittlichen Kosten nach einem Cyberangriff. Schützen Sie Ihr Unternehmen, bevor es zu spät ist. Sophos MDR bietet rund um die Uhr zuverlässigen, kosteneffizienten Schutz vor Cyberbedrohungen. Jetzt informieren unter sophos.de/mdr. Sophos schreibt man SOPHOS.